noch einmal mache ich den Watschenbaum für meine Partei nicht. Eher stelle ich mein Amt als Parteivorsitzender zur Verfügung.
Wenn Horst Seehofer Rücktrittsandeutungen macht, dann ist aus Erfahrung Vorsicht geboten. Es kann alles auch ganz anders kommen. Aber seine heutigen Einlassungen beim Bayerischen Fernsehen zeigen, es sind viel Bewegung und Druck da in der Politik. Willkommen, meine Damen und Herren, zum Bericht aus Berlin. Heute ist der Dazwischentag, der Sonntag zwischen den Wahlen in Bayern und in Hessen. Die Summe beider Wahlergebnisse könnte schwerwiegende Folgen haben, auch für den Bund. Wenn sich nämlich der Abwärtstrend bei Union und SPD fortsetzt, dann geht es um nichts weniger als das politische Überleben der Frontfrauen Merkel und Nahles. Und damit steht auch die Große Koalition auf dem Spiel. Deren gegenwärtiges Verlierer-Image belastet den hessischen Wahlkampf, insbesondere von CDU und SPD. Beobachtungen von Thomas Kreuzmann.
Langgöns mitten in Hessen. Eine halbe Autostunde nördlich von Frankfurt liegen sie hier ganz nahe beieinander. Beschaulichkeit und Wandel, ländliche Idylle und Verkehrslärm. Nächsten Sonntag wird hier gewählt, der Bürgermeister nämlich. Der CDU-Kandidat verlässt sich auf die Unterstützung von FDP und Grünen. Schwarz-Grün-Gelb fände er auch in Berlin besser.
Ich glaube, die Große Koalition sollte tatsächlich eigentlich eher eine Ausnahme sein. Und sie ist jetzt schon so lange die Standardregierung, sage ich mal. Und das stärkt die Ränder. Und das ist, glaube ich, insgesamt nicht sehr gesund für unsere Demokratie.
Es geht in Langgöns aber nächsten Sonntag auch um Stimmen zur Landtagswahl. Und bei Hessen Union und SPD hält sich der Frohsinn in Grenzen. Die GroKo schlägt, anders als der heitere Gesang, auf Stimmung und Umfragewerte in Hessen.
Jetzt haben wir eine Bundesregierung. Eine Bundesregierung, die knappes halbes Jahr im Amt ist. Und Sie können überall lesen, die Bevölkerung ist höchst unzufrieden. Das liegt nicht am Inhalt. Die haben sogar vieles Gute beschlossen, hat nur keiner mitgekriegt.
Dagegen trommelt Volker Bouffier, grenzt sich von Berlin ab, betont das ruhige Funktionieren seiner schwarz-grünen Regierungskoalition. Mit der würde er gerne weitermachen, notfalls ergänzt um die FDP. Er wirbt mit Vollbeschäftigung, vollen Staatskassen und hoher innerer Sicherheit. Die Grünen werben mit dem Schreckgespenst GroKo und liegen laut Umfragen sogar in etwa gleichauf mit der SPD.
Wir haben Rückenwind. Die Leute trauen uns was zu. Das sieht man an den Umfragen. Aber Stimmungen sind noch keine Stimmen.
Stimmt. Aber manche Meinungsforscher trauen den Grünen sogar zu, selbst nach dem Ministerpräsidentenamt zu greifen, mit einer grün-rot-gelben Koalition. Und was will die SPD in ihrem einstigen Stammland Hessen?
Rot, rot, rot!
Aber auch dafür war die GroKo bisher weniger dienlich. SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel kämpft am Samstag in Frankfurt gegen den Irrsinn bei den Mieten und im Innern der GroKo.
Horst Seehofer, der im Spätherbst seines politischen Daseins wirklich jeden Tag die Auseinandersetzung mit Angela Merkel gesucht hat, hat dazu gesorgt, dass die Themen, die eigentlich wichtig sind für die Mehrheit der Menschen im Land, bei Wohnen, bei Rente, bei Gesundheit, bei den Kitas, dass die alle nicht mehr zum Tragen gekommen sind, weil dieser Konflikt alles überlagert hat.
Schäfer-Gümbel kämpft dafür, im einst roten Hessen zu regieren oder wenigstens mitzuregieren. Er wirbt für Gratis-Kitas und Gratis-Schulessen. Das kommt an im Saal. Besser jedenfalls als die Zusammenarbeit mit CDU-CSU im Bund.
Die CDU hat das Gute dafür geändert und die SPD ist im Endeffekt immer der Buhmann.
Ähnlicher Unmut bei der CDU.
Wenn sie nicht in der Lage sind, eine tragfähige Regierung hinzustellen, dann ist es vielleicht auch wirklich besser, wenn es nochmal Neuwahlen gibt und die Karten werden neu gemischt.
Das wäre ein unüberhörbares Signal. Sollten die Parteien der Großen Koalition in Hessen wirklich viele Prozente abgeben, könnten Merkel, Seehofer und Nahles kaum wieder zur Tagesordnung übergehen. Dann hieße es aus Langgöns und anderswo in Hessen: Auf Wiedersehen, Große Koalition.
In Mainz begrüße ich nun die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz und stellvertretende SPD-Vorsitzende Malu Dreyer. Guten Abend, Frau Dreyer.
Einen schönen guten Abend, Herr Baumann.
Frau Dreyer, wie muss die Wahl in Hessen denn am nächsten Sonntag ausgehen, damit die SPD ganz sicherlich in der Großen Koalition im Bund bleibt?
Naja, in Hessen wird nicht darüber entschieden, ob die SPD in der Großen Koalition bleibt. Es geht nicht um Andrea Nahles, um Angela Merkel oder Horst Seehofer. Es geht darum, ob es in Zukunft bezahlbaren Wohnraum gibt in Hessen oder bessere Bildung gibt. Dafür tritt die SPD ein mit dem Spitzenkandidaten. Wir wollen, dass es zu einem Wechsel kommt in Hessen. Es ist eine Landtagswahl und ich bin sehr optimistisch, dass dieser Wechsel auch gelingen kann. Denn vieles liegt im Argen in Hessen. Aber und die SPD hat sehr klar dargelegt, dass es Besserung und bessere Konzepte dazu auch gibt.
Es ist eine Landtagswahl, Frau Dreyer, keine Frage. Aber wir haben gerade in Bayern in der letzten Woche gesehen, dass die Bundespolitik doch in die Landespolitik hineinragt. Ich frage nochmal, wenn Herr Thorsten Schäfer-Gümbel auch im dritten Anlauf den Sprung in eine Landesregierung in Hessen verfehlen sollte, dann hätte das aus Ihrer Sicht überhaupt keine Konsequenzen für den Bund. Habe ich das richtig verstanden?
Der Ausgang einer Landtagswahl entscheidet nicht über die Frage, ob man in einer Regierung auf Bundesebene bleibt oder nicht. Und ich bleibe auch dabei, dass ich für Hessen sehr optimistisch bin, weil die SPD da sehr, sehr klar ist und genau an den Bedürfnissen der Bürger und Bürgerinnen anknüpft. Es gibt dort keinen bezahlbaren Wohnraum und es gibt auch nicht gut genug Bildung in Hessen. Und wer einen Wechsel möchte, der muss die SPD wählen. Und deshalb gehe ich mit großer Zuversicht in diesen Sonntag. Thorsten Schäfer-Gümbel hat alles richtig gemacht und ich hoffe sehr, dass die Wähler und Wähler das auch entsprechend sehen und belohnen
werden. Abseits von den Verhältnissen Hessen, in Berlin macht seit Tagen die Information die Runde, dass alle stellvertretenden SPD-Vorsitzenden mit Ausnahme von Olaf Scholz für ein Ende der Großen Koalition wären. Stimmt das? Sie sind ja auch SPD-Vizevorsitzende.
Nein, das stimmt nicht. Ich kann das einfach dementieren. Es gibt weder Absprachen noch diese Meinung in dieser Form. Es gibt aber eine ganz klare Einigkeit in der Frage, dass es so nicht weitergehen kann. Wir wollen nicht mehr in einer großen Koalition arbeiten, in der man sich innerhalb der Union von morgens bis abends streitet über Dinge, die eigentlich überhaupt keine Streitthemen sind. Wir haben in dieser Woche bewiesen als SPD, indem wir für bessere Bildung Gesetze verabschiedet haben, die Parität wieder eingeführt haben, für bessere Pflege verabschiedet gemacht haben im Bundestag, die Musterfeststellungsklage für die Bürger und Bürgerinnen durchgesetzt haben, die durch den Diesel geschädigt worden sind. Das sind alles Dinge, wovon Bürger und Bürgerinnen profitieren. Und das ist die Handschrift der SPD. Und aber genau so wollen wir auch in Zukunft regieren und nicht im Dauerstreit, wo Themen, die wichtig sind für die Gesellschaft, überhaupt nicht mehr durchdringen können.
Aber diese unbestrittenen Leistungen der SPD in der Großen Koalition kommen bislang bei den Menschen in Deutschland nicht an. Die SPD steht im Bund momentan bei 14%. Woran liegt das?
Ja, mir macht das sehr, sehr große Sorgen, wie uns allen, dass wir als SPD wirklich so schlecht dastehen. Umso wichtiger ist es aus meiner Sicht, dass wir einerseits genau darüber sprechen, was wir in einer so kurzen Zeit auf den Weg gebracht haben. Und zum anderen will ich auch noch mal sagen, dass die Sozialdemokratie natürlich auch noch mal deutlicher machen muss, wofür steht sie. Es hat mich schon auch erschreckt, dass wir immer wieder Umfragen haben, wo deutlich wird, dass Bürger und Bürgerinnen sich die Frage stellen, wofür steht die SPD? Es gibt nach einer der jüngsten Umfragen die Aussage, dass 80% der Bevölkerung sich es immer noch vorstellen können, SPD zu wählen. Sie wissen allerdings nicht, was der Grund dafür ist. Und deshalb sage ich, die SPD ist der Garant dafür, wie vor 165 Jahren auch, dass in einer Zeit des Wandels, in der wir jetzt gerade leben, die Menschen die Sicherheit haben, dass wir für sie es möglich machen, diese Chancen zu nutzen, aber dass auch niemand durch den Rost fällt, sondern dass wir sozial absichern, diesen Wandel, zum Beispiel durch Weiterbildung oder durch soziale Absicherung.
Frau Dreyer, ich biete Ihnen noch ein Argument an, das vielleicht die Misere der SPD erklärt, nach meiner Beobachtung jedenfalls. Ich glaube, viele Menschen wissen gar nicht oder wissen einfach nicht, wofür steht die SPD. Will sie regieren, mitregieren oder opponieren? Manchmal hat man das Gefühl in der SPD, dass gleich starke Flügel zur gleichen Zeit anderes wollen.
Naja, die Frage haben wir uns wirklich nicht leicht gemacht, in die Große Koalition zu gehen. Und aber ein Mitgliedervotum hat am Ende natürlich ganz klar auch dafür votiert. Die Ausgangslage war kompliziert. Es war ja nicht das Bestreben der SPD, sondern es ist eben nicht gelungen, in der Jamaika-Koalition zusammenzukommen. Und deshalb finde ich, hat die Partei eine sehr verantwortliche Entscheidung getroffen. Für mich ist auch klar, dass wir in dieser Großen Koalition den guten Koalitionsvertrag umsetzen sollten und das auch wollen. Aber genauso klar ist, dass die SPD insgesamt wirklich extrem gefordert und gereizt ist, wenn es permanent zu solchen Streitigkeiten in der Union kommt. Und deshalb ist ganz klar, das kann so nicht weitergehen. Auch die Bundeskanzlerin muss dafür sorgen, dass diese Koalition gut zusammenarbeitet. Themen gibt es viele und für die wichtigsten Themen hat die SPD gesorgt.
Ganz kurz, erwarten Sie mehr Führung von der Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzenden?
Auch das erwarte ich, Herr Baumann, denn es ist auch vollkommen klar, dass ein Streit innerhalb der Schwesternparteien natürlich nicht von der SPD gelöst werden kann, sondern nur von den beiden Kollegen und Kolleginnen. Und die Bundeskanzlerin hat die Verantwortung dafür, dass eine Koalition auch eine Ebene hat, wo sie wirklich gut an der Sache arbeiten kann. Frau Dreyer, die letzte Woche war optimistisch, da ist viel erreicht worden. So muss es weitergehen.
Danke für den ersten Teil dieses Gesprächs. Wir reden nach dem nächsten Beitrag gleich weiter. Und wir sind damit, meine Damen und Herren, bei unserem nächsten Thema, dem sogenannten Kooperationsverbot. Gemeint ist im Kern, der Bund soll sich keinen Einfluss auf die Politik der Länder erkaufen können, vor allem nicht bei der Bildungspolitik. Nun will die Bundesregierung das Kooperationsverbot weiter lockern, um marode Schulen zu sanieren und vor allem, um alle Schulen digital auszustatten. Dazu bedarf es Änderungen des Grundgesetzes, also 2/3 Mehrheiten im Bundestag und im Bundesrat. Hohe Hürden, für die im Bundestag auch Stimmen der Opposition gebraucht werden. Iris Marx.
An der Karl-Weise-Grundschule in Berlin kann man das Problem regelrecht hören und riechen. Diese provisorischen Toiletten durch neue zu ersetzen, ist eines der dicksten Bretter, die hier zu buchen sind. Die neuen Anschlüsse sind schon gelegt. Nicht so einfach ist der Anschluss an mehr digitale Bildung. Im Moment reiche es. Noch.
Es gibt einen funktionsfähigen Computerraum. Wir arbeiten daran, also dass das Netzwerk sich einfach noch mehr verbessert, dass das WLAN-Netz gut funktioniert. Das ist eine heikle Frage. Und ich habe jetzt auch gelernt, man müsste eigentlich die Elektroanlage, wenn wir noch mehr haben wollten, noch mal erneuern. Und da muss ich mit dem Bezirk einfach in Gespräche gehen.
Das heißt, da ist noch Luft nach oben.
Da ist echt noch was zu tun.
Schritt halten ist für die Qualität von Schulen entscheidend. Finanziell gestemmt bekomme das Land Berlin das alleine nicht und möchte gerne diesen Ball zum Bund spielen. Der ist nicht abgeneigt.
WLAN in Gebäude hineinzubringen, dass das auch eine große Kostenintensität hat und Investitionen erfordert, die man eben nicht im Alltag mal eben so stemmt. Und deswegen sagen wir auch, wir wollen als Bund diese Unterstützung geben.
Mit bis zu 5 Milliarden Euro will der Bund ab 2019 helfen. Nur das Grundgesetz schließt eine auch nur finanzielle Kooperation aus, weil schon das in die klar abgegrenzte Zuständigkeit von Bund und Ländern eingreift. Nur mit einer 2/3 Mehrheit im Bundestag und Bundesrat kann das geändert werden. FDP und Grüne im Bundestag würden die GroKo unter Umständen unterstützen.
Jetzt gibt's eine kleine Bewegung, aber der Bund will nur befristet Geld geben, nur in Kabel und Steine investieren, nicht in Köpfe und Qualität. Und da wünschen wir uns eine Veränderung. Es soll auch Qualitätsvorgaben geben, es soll auch in etwa die Lehrerqualifikation investiert werden können und das Ganze auf Dauer.
Genau so sehen es auch die Grünen.
Wir haben gesagt, was wir wollen und es gibt Gespräche im Parlament, es gibt Gespräche mit der Bundesregierung und die laufen gerade und wir hoffen sehr, dass sie zu einem guten Ergebnis kommen.
Zuversicht also im Bundestag, aber auch im Bundesrat. Selbst in Ihrer Partei ist man sich bei dem Thema auf Landesebene nicht ganz grün.
Dieser Gesetzentwurf ist nichts anderes als süßes Gift für die Länder und damit gefährlich.
Kann denn Geld wirklich Gift sein? Ja, weil die Entmachtung der Länder drohe, die von den Geldern abhängen. So der Landkreistag, der vor einer Zentralisierung per Salamitaktik warnt. Der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts erklärt, warum.
Wer zahlt, will auch mitbestimmen. Will auch mitbestimmen über die Ziele und die Inhalte der Schulpolitik.
Was ist daran so schlimm?
Ja, da steht unsere föderale Ordnung zunächst mal entgegen. Wir sind ein Bundesstaat und im Bundesstaat sind die Zuständigkeiten klar verteilt. Ich erlaube mir die Warnung, das föderale Prinzip durch aktive Gestaltung, durch gesetzgeberische Akte allmählich ad absurdum zu führen.
Wer sich im Bildungsbereich außerdem verrechnet, macht diesen Fehler bundesweit, sagt der Verfassungsrechtsexperte. Und wer trägt dann die Schuld?
Jeder schiebt nachher die Verantwortung auf den anderen. Keiner trägt die politische Verantwortung. Also das will das Grundgesetz verhindern.
Auch mit einer 100%-Mehrheit kann eines nicht überwunden werden. Die Eigenständigkeit von Bund und Ländern. Sie ist für die Ewigkeit gemacht.
Frau Dreyer, wir haben es gerade im Film gesehen, FDP und Grüne wollen, dass der Bund auch die Qualität des Bildungssystems in Deutschland verbessert. Gehen bei Ihnen als Ministerpräsidentin da nicht die Warnlampen an? Da geht's doch jetzt ans Eingemachte, nämlich an die Kultushoheit der Länder.
Ja, natürlich ist es wichtig, dass die Kultushoheit nicht komplett über Bord geht. Aber es ist ein Anliegen der SPD insgesamt, dass der Bund auch in Zukunft in der Lage ist, in Ausgaben, Investitionen in unseren Schulen zu investieren. Wir stehen vor der großen Zeit der Digitalisierung. Das sind Herausforderungen, auch Ganztagsschulen, die wir zu stemmen haben in den Ländern. Und das ist unser Vorschlag, jetzt in dieser Koalition als SPD deutlich zu machen. Wir brauchen eine Grundgesetzänderung, damit die schon lange angekündigten Digitalmilliarden wirklich auch fließen können. Bildung, die beste Bildung für unsere Kinder, dafür stehen wir als SPD. Und wenn ich in mein Bundesland schaue, gute Bildung, gebührenfreie Bildung, das ist unser Schwerpunkt, das wird auch in Zukunft bleiben. Insofern liegt mir sehr viel daran, dass die Grundgesetzänderung am Ende wirklich auch gelingt. Die Koalition hat sich darauf verständigt. Ich hoffe, dass die Gespräche mit Grünen und FDP entsprechend auch fruchtbar sind.
Grüne und FDP sagen, sie seien fahrlässig spät über den Gesetzesentwurf der Bundesregierung und das Vorhaben in Sachen Kooperationsverbot informiert worden. Wer muss denn da jetzt den nächsten Schritt gehen, damit es zu dieser verfassungsändernden Mehrheit kommt und damit spätestens ab 1. Januar die Mittel fließen können und die Schüler und die Lehrer nicht weiter auf eine Modernisierung der Internetanschlüsse warten müssen?
Ich höre, dass es in Berlin, und das wurde ja in dem Beitrag eben auch bestätigt, durchaus auch Gespräche gibt, die konstruktiv laufen. Ich hoffe sehr, dass sie auch konstruktiv zu Ende geführt werden können. Und natürlich ist es dann auch unsere Sache, im Bundesrat dafür zu sorgen, dass wir eine verfassungsänderte Mehrheit haben. Und ich hoffe auch, dass ich den grünen Kollegen Herrn Kretschmann davon überzeugen kann, dass es gut ist, wenn der Bund zusätzlich investiert in unsere Schulen. Im Übrigen gab es das schon mal vor der Föderalismuskommission. Das war der Ausgangspunkt, als Rot-Grün die Milliarden zur Verfügung gestellt hat für die Ganztagsschulen, wo viele Ganztagsschulen bei uns im Land beispielsweise geschaffen worden sind. Das war keine Einmischung in dem Sinne, dass wir nicht mehr die Hoheit über unsere Bildungspolitik hatten, sondern wir konnten ganz klar ein dringendes gesellschaftspolitisches Thema nach vorne bringen.
Man hat den Eindruck oder ist sich nicht ganz sicher, ob die Große Koalition auch beim Thema Kooperationsverbot handlungsfähig ist. Ich habe den Eindruck, dass die SPD das Kooperationsverbot weiter lockern, fast abschaffen will, während die Union bremst. Stimmt dieser Eindruck?
Insgesamt ist natürlich die Lage wirklich so, dass die SPD für eine Aufhebung oder Lockerung des Kooperationsverbotes steht. Bei der CDU/CSU wird das sehr, sehr viel kritischer gesehen. Allerdings haben wir als SPD ja eine ganz, ganz klare Verabredung im Koalitionsvertrag, nämlich, dass der Artikel 104c verändert wird, sodass Investitionen für Kommunen und Länder eingestellt werden können. Und das ist gerade bezogen auf den Digitalpakt, versprochen und total wichtig. Wir haben die Bildungsministerin eben gehört. Ich glaube nicht, dass zwischen CDU und SPD es da einen Streit gibt auf der Bundesebene.
Frau Ministerpräsidentin, haben Sie besten Dank für dieses Interview. Dieses Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. So viel heute von uns. Ihnen empfehle ich für heute nach dem Tatort Anne Will zum Thema der Brexit. Was bleibt von Europa? Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten.